In der dritten Folge von O2 gemeinsam mit Philipp sprechen wir nochmal über das Thema, wie wird es dann wirklich operativ umgesetzt? Was bedeutet Tech-Management? Wie implementiert man dann am Ende auch eine CDP? Was sind weitere Themen, um vielleicht den Omnichannel wirklich auch technisch zu realisieren? Also seid gespannt.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Die dritte Folge von O2. Diesmal mit dem lieben Philipp. Philipp, hi.
Hallo Jonas.
Was machst du denn überhaupt bei O2?
Das werde ich oft gefragt. Ja. Also meine offizielle Rolle ist Manager für Marketing Technologies. Ja. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass in den digitalen Kanälen Daten erfasst werden, also Web, App, ja. Aber auch, und das ganz besonders, ist gar nicht so digital, wenn man daran denkt, am POS, also im Shop,
ja.
Aber auch versuchen zu helfen, diese Daten zu aktivieren. Vor allem für Personalisierung, aber helfen natürlich auch den Analysten, weil ich sag mal, wir kennen die Daten sehr gut und zeigen natürlich da, wo Potenziale sind.
Ja, das heißt, wenn man es nochmal ein bisschen zerlegt, ihr kümmert euch um den Tech-Management, also das Tool, was dabei hilft, die anderen Web-Analytics und Online-Marketing-Systeme zu bedienen. Ihr kümmert euch um die CDP.
Genau, also Tech Manager ist natürlich so das Herzstück für uns. Das ist das, ich will nicht sagen das Wichtigste, aber ohne den läuft recht wenig. Ja. Wir erfassen die Daten mit dem Tech Manager, selbstverständlich, für die CDP, als auch eben auch für Google Analytics. Also Tech Manager verteilt ja letzten Endes nur die Daten. Generell für die CDP sind wir auch zuständig, aber nicht alleine. Was wir auch machen ist zum Beispiel, dass wir das Personalisierungstool überhaupt auf der Website haben. Dass das funktioniert. Wir kümmern uns darum, dass wir Kunden-Identifier haben, dass wir wissen, was dürfen wir denn mit dem Kunden überhaupt machen? Also welche Permission haben wir denn? Wie können wir denn die Daten nutzen? Dürfen wir sie überhaupt nutzen?
Ja. Jetzt überlege ich, wie ich die Brücke zu den ganzen Folgen hinkriege. Folge 1, Michael, Strategie, Vision, wo geht die Reise hin? Was bedeutet Transformation? Folge 2, Steven, wie kann ich das, was mir Michael kommuniziert hat, wo die Reise hingeht, für seinen Bereich Abteilung runterbrechen. Und du reportest an Steven.
Richtig.
Also sozusagen dann nochmal weiter runter, immer in der, runter nicht negativ, aber operativ, was sozusagen gearbeitet ist. Wir haben viel mit dem Steven über, auch in der damaligen Folge und jetzt auch in der jetzigen Folge, über CDP gesprochen. Das heißt, du würdest davon einen Teil verantworten, um umzusetzen. Er hat auch viel von Digital Analytics gesprochen, also Reportings aufbauen, Performance Management aufbauen. Das würde auch in deiner Verantwortung liegen.
Also was wir nicht machen, ist die Dashboards bauen. Wir schauen tatsächlich, Daten verfügbar oder nicht verfügbar, sind sehr, sehr technisch unterwegs.
Ja.
Aber sonst eigentlich ganz, ganz gut zusammengefasst. Also wir sind hier deutlich operativ, und wenn du die Brücke schlagen möchtest, ne, wir haben viel über Omnichannel gesprochen. Und was wir erstmal machen müssen, bevor Omnichannel ist, einen Kanal überhaupt mal wirklich richtig darstellen. Also wir gucken uns erstmal so das Butterbrotgeschäft. Haben wir in den digitalen Kanälen gute Daten, also gute Datenstruktur, können wir erfassen, was der Nutzer macht auf der Website. So, damit fangen wir schon mal an. Und wenn das gegeben ist, und das war, ich sag mal wirklich, es war auch erstmal ein Schritt, bis dahin zu kommen, dann reden wir über Omnichannel. Also wie kriegen wir denn überhaupt die Daten aus den verschiedenen Kanälen wieder zusammen? Wie können wir denn Profile bilden? Wie können wir die stitchen? Und am Ende ein bisschen mehr zu verstehen, wo kommt der Nutzer her? Wo geht er hin? Hat er denn mehrere Kontakte mit uns? Oder ist es vielleicht erstmal nur ein Gedanke Omnichannel, aber der Nutzer kommt auf die Website, kauft und tschüss. Was nicht so ist.
Philipp, und jetzt darfst du uns mitnehmen, wie ihr das umgesetzt habt. Also, das ist ja die Story, die da ist, zu, bisschen provokant formuliert. Die Manager dürfen es aussprechen und machen es auf die PowerPoint, und ihr dürft es ja dann umsetzen. Also was war der erste Schritt, um dieses holistische Bild abzubilden?
Also wenn jetzt mal wirklich 5 Jahre zurückgehen, das ist die Zeit, die ich bei Telefonica bin,
ja.
Da muss man erstmal wirklich in einem, wenn man so möchte, von vorne anfangen. Ne? Wir haben uns damit erstmal beschäftigt, wie ist aktuell die Datenstruktur? Also das Tracking. Haben wir Data Layer Konzepte oder wirklich nehmen wir die Daten direkt von der Website? Und das ist so das Butterbrotgeschäft, mit dem man unbedingt anfangen muss und sollte. Du hattest von kurzem jemanden hier, der über das Tracking gesprochen hat, über den Marathon vom Tracking. Ja. Also das ist das Wichtigste, da wirklich fit zu sein und auch bei jeder Neuentwicklung irgendwie involviert zu sein, also dass man da wieder die neuen Daten hat. Da reden wir aber über Web, aber natürlich auch über die App. Das ist unser meistfrequentierter Bestandskundenkanal. Da kommen die Leute hin. Was können wir da machen? Haben wir denn da eine gute Datenstruktur? Dann haben wir schon mal ein ganz gutes Setup. Ich habe ein bisschen was über POS geredet, also über physische Shops. Auch da ist die Frage, wie können wir denn da eigentlich Informationen aus dem Verkaufsgespräch ziehen? Das war der nächste Schritt. Können wir vielleicht auch nachher noch ein bisschen mehr im Detail darüber reden. Und dann kommen wir hin, wenn das mal gelöst ist, wie kriegen wir denn die Daten zusammen? Und da reden wir auch als allererstes eigentlich, jeder denkt sofort CDP. Aber das Erste, was ich empfehlen würde, ist, an den Datenschutz zu denken. Also so doof es klingt und es ist natürlich auch zwei Herzen, die in eine Brust schlagen. Ja. Man hat natürlich Bock, da coole Sachen zu machen.
Ja.
Aber jetzt die Frage ist, darf ich denn überhaupt die Daten verknüpfen? Und wenn dann die Antwort ja ist, darf ich sie denn aus jedem Kanal erfassen? Wir kennen das irgendwie aus der Website, da habe ich einen Cookie-Consent, das ist relativ einfach. Aber darf der Kunde damit rechnen, dass wir am Shop in den Gesprächen die Daten erfassen und irgendwie dann auch für Marketingzwecke aufbereiten? Und ja, das ist natürlich gar nicht mal so einfach. Und die Antwort ist nein, ich darf nicht mal einfach hergehen und diese ganze Gespräche, irgendwelche Informationen daraus zu ziehen, egal wie. Und dann, ja, wenn wir das mal alles haben, gutes Tracking-Setup, die Daten erfasst, wir haben die Erlaubnisse, die Daten zusammenzuführen, so, dann sprechen wir über CDP, wo wir die Daten irgendwie miteinander verbinden.
Weil es muss die Datenqualität stimmen und du musst ja Identifier über unterschiedliche Plattformen haben, sonst bringt dir dieser Wechsel auf das Thema CDP als Vehikel, sie wieder auszusteuern, überhaupt gar nichts.
Absolut. Und ich werde die Zuhörer hier, Zuhörerinnen, die haben das schon natürlich gehört. Ne? Ich brauche irgendwie einen Identifier, das ist klar.
Ja.
Aber das ist gar nicht mal so einfach. Und das ist das, was man irgendwie auch dem Management klar machen muss. Das dauert ein bisschen.
Ja.
Also ich muss irgendwie in jedem Frontend, ne, ob es jetzt Web, App oder ich nenne jetzt Shop auch mal als Frontend, muss ich irgendwie Zugriff auf diesen Identifier haben, der gleich ist. Und ich darf auch gleich mal sagen, das ist nämlich nicht die Telefonnummer, weil die darf man nicht einfach verwenden im Frontend und am Ende Daten zusammenzuführen. Auch wenn wir ein Telco-Anbieter sind und jeder denkt sich natürlich, hey cool, die haben natürlich einen Wahnsinns-Identifier. Nee, den darf ich nicht einfach nutzen. Und da fängt es an, in jedem Frontend eine Identifier anzufragen und auch die Permission. Also darf ich denn überhaupt die Daten am Ende so nutzen, wie ich sie gerne nutzen wollen würde? Oder darf ich auch alle Daten oder nur einen bestimmten Teil dieser Daten nutzen? Und das ist ein ganz schönes Stück Arbeit, bis man da überhaupt mal ist.
Das ist ja also ein spannendes Thema, was du sagst. Ich habe schon einige CDP-Projekte gesehen, die erst gestartet haben, eine ausgewählt haben und dann irgendwie festgestellt haben, sie können die Daten gar nicht so groß nutzen, weil die Einwilligung fehlt. Und dann war wirklich der große Teil nicht zu aktivieren, was ja kritisch war.
Ja, also das ist natürlich eine große Herausforderung.
Ja.
Und du hattest ja auch schon einige sehr spannende Gäste, die auch über CDPs geredet haben und so weiter. Und viele haben darüber berichtet, Use Cases zu machen. Gehe ich total mit. Also erstmal muss ich ja wissen, was will ich denn überhaupt damit erreichen und habe ich vielleicht auch überhaupt Potenziale, das zu erreichen am Ende des Tages. Aber wenn ich die Use Cases habe, das Erste, was ich damit machen würde, meine Empfehlung, geh nochmal zum Datenschutz und sag ihnen, was brauche ich denn aus deiner Perspektive, damit ich diese Use Cases erfüllen kann. Die Antwort ist nämlich nicht eine CDP. Yeah. Die Antwort ist dann vielleicht eine Consent, ein Permission, auf jeden Fall Erlaubnisse vom Kunden. Und so eine Permission, selbst wenn ich die habe, die habe ich nicht von heute bis morgen von jedem Kunden. Sondern das ist ein Hochlauf.
Ja.
Und
selbst wenn du die Einwilligung hast, kannst du ja die Daten, die du in der Vergangenheit erarbeitet hast, also du holst dir jetzt im 1.4. die Einwilligung, kannst du nicht rückwirkend alle Daten nochmal reinziehen.
Absolut, so ist es, genau. Also irgendwie, selbst wenn ich sie dann gespeichert habe, weil ich das irgendwie aus einem anderen Grund durfte, verarbeiten und irgendwie zusammenführen, das durfte ich zu diesem Zeitpunkt nicht und das darf ich auch rückwirkend nicht.
Ja.
Und dann reden wir nämlich wirklich vor allem über Potenziale. Wann ist denn eine kritische Masse erreicht, dass sich eine CDP auch lohnt?
Ja. Kann man das beantworten, wenn eine kritische Masse erreicht ist?
Wahrscheinlich nicht pauschal. Und es kommt ein bisschen auch darauf an, wie man vielleicht bisher steht, ne? Wie effizient man da bisher ist.
Ja.
Ich würde mal sagen, man sollte schon 20-30% seiner Kunden sollte man eine Permission haben, bevor sich überhaupt so eine CDP am Ende des Tages lohnt. Und dann kommt es auch auf den Kanal drauf an.
Ja, was ich Permission heißt ja nicht zwangsweise Identifier.
Das heißt es nicht, genau. Also es gibt für alle alles Mögliche eine Permission. Wir kennen das alle. Früher hat man eine Permission nur gehabt, eigentlich um eine E-Mail zu verschicken. Ja. Das stimmt, die brauche ich auch noch, wenn ich den Kunden irgendwie am Ende eine E-Mail schicken möchte.
Ja. Was du ja willst mit einer CDP, weil du willst die Daten aktivieren.
Absolut.
Ja.
Dann brauche ich eine Permission, um die Daten zusammenzuführen. Und was wir auch gemacht haben, weil wir kennen alle oder viele wahrscheinlich das Thema Customer Match. Also ich gebe Google oder auch Facebook eine gehashte E-Mail als Identifier und die finden dann in ihrem Netz genau diesen Kunden wieder. Und hey, man gibt dann meisten amerikanischen Unternehmen eine gehashte E-Mail-Adresse. Das ist auch nicht so einfach mal möglich. Das machen vielleicht ein paar Unternehmen, aber tatsächlich, wenn man da rechtlich mal genau hinschaut, darf ich das nicht einfach. Und da reden wir wieder über eine Permission. Und dann wird es eben das Spannende, ab wann lohnt sich das? Und da reden wir nicht über 20-30% der Kunden, sondern ich brauche sehr, sehr viele Kunden, ne, damit ich die wiederfinde, das irgendwie auch, sagen wir mal, Google geben kann. Die bilden mir dann diese Audience wieder ab in irgendein Display-Netzwerk. Aber dann wird es sehr teuer, diese einzukaufen, weil wenn du dann vielleicht nur 300.000-400.000 Kunden für diese Audience gefunden hast, dann lässt sich das Google auch bezahlen. Das heißt, da musst du sehr viele Effizienzen am Ende des Tages heben, um dann wirklich eine CDP auch lohnenswert zu machen.
Das heißt, das Projekt einer CDP, so wie du es jetzt nochmal beschreibst, ist halt viel vielschichtiger und viele beschäftigen sich mehr auf das Thema der Use Cases und dein Credo ist eigentlich viel mehr die Vorbereitung mit einzubeziehen und die Aktivierungsmöglichkeit. Also so der Klassiker, den man sich vielleicht bei einer DMP, Data Management Plattform, angeschaut hat. Wie kann ich Daten wieder in die Netzwerke zurückspielen? Ganz einfach war ja, welche Cookie-Match-Rate habe ich?
Absolut, genau.
Und jetzt wird es halt komplizierter, weil du da DMPs sind ja noch in einer Zeit, wo es gar keinen Cookie-Consent gab, eigentlich da gewesen.
Richtig.
Jetzt hast du Consent und die unterschiedlichen Arten und Weisen, wie du verarbeiten musst, auf unterschiedlichen Datentiefe und auf unterschiedlichen Kanälen und deswegen ist es schon komplex geworden, was du da machen musst, ja.
Genau. Ich empfehle jedem mal im Kopf vielleicht so einen Trichter aufzumalen.
Ja.
Angenommen, ich möchte jemanden erreichen später, ich nehme mal den Warenkorb. Also ich habe mal einen Warenkorb befüllt online und möchte diesen Nutzer, diesen Kunden wieder darauf erinnern, hey, schließ doch das ab, das Produkt. Das heißt, bevor der Kunde kommt, er kommt auf die Website, brauche ich den Cookie-Consent. So, dann habe ich vielleicht nur noch 60%, 70% dieser Kunden. Dann brauche ich die Permission, um die Daten zu matchen. Na, dann verliere ich wieder einige an Kunden. Wenn ich sage, ich habe 50%, dann bleiben uns hier schon nur noch 30% der Kunden übrig. Braucht ihr Permission, eine E-Mail zu verschicken und so weiter. Und auf einmal wird dieser Trichter ganz schön schlank. Am Ende ist die Frage, wie viele Leute kann ich denn eigentlich noch ansprechen? Lohnt sich das Ganze noch? Und da spielt der Datenschutz eine Rolle und eben auch eben viel, viel Potenzial, die ich da verliere. Und da muss ich mir am Anfang das Projekt, vor dem Projekt sogar Gedanken machen.
CDP ist aber nicht euer einziges Projekt, wenn du das in deinem Team anschaust. Was war, wenn du durftest ja auch sozusagen stille Zuhörer sein der anderen zwei Folgen und es runterbrichst von Michael zu Steven, was waren weitere Themen, die du gesehen hast? Ich glaube, ich hatte verstanden, was euch noch beschäftigt im Vorgespräch, ist das Thema Tech-Stack allgemein. Also wie kann ich überhaupt bessere Daten messen? Im Sinne von Server-Side-Tracking?
Richtig, richtig, ja. Genau. Steven hatte auch gesagt, ne, Third-Party-Cookies immer schwieriger.
Ja.
Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, die wir haben. Ein Nutzer kommt auf die Website, ich will ihn wiedererkennen, ist auch erstmal egal, ob es jetzt um eine CDP geht. Ja. Ich möchte vielleicht On-Site-Retargeting machen, brauche ich nicht unbedingt eine CDP. Ich möchte generell Retargeting machen. Und naja, wir wissen alle, gerade bei Safari etc., Cookie-Laufzeit ist eine Herausforderung.
Ja.
Und was wir gemacht haben ist, und das machen bestimmt auch viele andere, einen serverseitigen Tag Manager einzuführen. Das ist grundsätzlich erstmal wahrscheinlich gar kein großes Ding. Da gibt's Tutorials im Internet, da gibt's sehr viele Tutorials im Internet. Und das haben wir auch gemacht. Vielleicht nicht ganz das ganz klassische Tutorial. Und dann hatten wir einen serverseitigen Tag Manager. Und dann haben wir uns angeschaut, Haben wir denn auch wirklich jetzt halt längere Cookie-Laufzeiten im Sinne von, eigentlich müssten die Journeys länger sein. Mhm. Also wir müssten mehr Returning Visitor haben, wenn wir die zusammenbringen. Ja. Absolut, gerade für die Attribution. Und ich darf sagen, nee, hat nicht geklappt. Heißt es jetzt, der draußen war kein Server-Setting Tag Manager? Nee, das soll es nicht heißen. Wir haben da ein bisschen noch weiter ausprobiert und ein paar Stellhebel gefunden, die vielleicht nicht auf jedem Tutorial draufstehen. Ich sag's jetzt mal so ein bisschen, was uns geholfen hat, ist, wir haben herausgefunden, die Notes von Safari und so weiter, wenn die Releases machen, haben uns angeschaut und haben gemerkt, du musst auch die gleiche IP-Adresse haben. Also, ist unser serverseitiger Tag Manager hat dieselbe IP-Adresse von unserer O2 Online Domain.
Ja.
Und auf einmal hat man gemerkt, die Journeys wären länger. Und
Das
sind Projekte, die dauern viel länger als das Tutorial.
Weil man sozusagen die Stellschraube erstmal identifizieren muss, die relevant ist.
Absolut.
Ja.
So, und jetzt, Steam hat das angekündigt, in seinem Team auch mit, so die Attribution, und wir stellen natürlich auch die Daten für die Attribution bereit. Und auf einmal merken wir, 40% längere Journeys. Das ist unglaublich, was damit jetzt eigentlich schon möglich ist. Und wir reden ja immer nur noch von einem Online-Kanal gerade. Also wir können jetzt 40% mehr Daten nutzen, um unsere Budgetallokation zu optimieren. Und jetzt haben wir noch so über Dinge eigentlich zu reden, über Cross-Device-Tracking. Also wir haben ja gerade CDP, Identifier gesprochen, kann ich auch für Cross-Device hervorragend nutzen. Also ich weiß jetzt, der Nutzer war zuerst vielleicht in der App, da ist vielleicht die Anbahnung entstanden, dann auf unserer Website. Und da habe ich noch mehr Daten, die ich zusammenbringen kann. Und das ist eigentlich genau die Qualität in den Daten, die uns so antreibt, dass wir am Ende des Tages wirklich einen großen Mehrwert aus den Daten bekommen können.
Verstanden, ja. Es wird immer komplexer. Das ist ja so das Ende, was ich mit Steven in der Folge gesprochen habe, dass man mehr Spezialisten braucht. Und das heißt, auch die Stellschrauben, die ihr dreht, sind halt kleiner geworden. Vorher hast du einfach Web Analytics Pixel so reingeschmissen, dann hast du irgendwann mal überlegt, du machst einen Tag Manager, dann hast du irgendwie überlegt, du musst die Daten erstmal vorher normalisieren, machst einen Data Layer vorher, dann jetzt, wie du beschreibst, müssen wir auf serverseitiges Tracking umwechseln, muss überlegen, was sind Mechanismen, um sozusagen mehr Cookies zu erfassen, und es klappt ja dann auch.
Absolut. Es ist genau das, ne? Früher war so dieser Web Data Tracking Analyst irgendwie so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau.
Ja.
Die arme Person, die musste irgendwie schauen, dass das Tracking funktioniert, also dass die Daten da sind, musste mit der IT reden, musste aber auch gleichzeitig Dashboards bauen, und auch Dashboards haben einen gewissen Anspruch an Optik. Ich muss mich in den Endnutzer, in den Stakeholder reinversetzen. Und auch bei kleineren Unternehmen, die nicht die Möglichkeiten haben, und da können wir uns wirklich sehr freuen darüber, die haben halt die Herausforderung, das muss eine Person, zwei Personen abdecken, aber es ist immer komplexer geworden. Wir haben das Glück, wir können diese Personen, die immer technischer sind, die können wir gezielt suchen. Ich bin seit 5 Jahren bei Telefonica, das war ein Team gewesen, Web Analytics, Tracking, AB-Testing. Wir sind aber super stark gewachsen, weil natürlich auch die Website gewachsen ist, also was da überhaupt passiert, das ist gut allemal. Aber auch die Ansprüche sind gewachsen, ne? Third-Party-Cookies. Safari hat früher nicht nach 24 Stunden die Cookies gelöscht. Und deswegen haben wir es jetzt auch getrennt. Wir haben jetzt eben dieses Web-Analytics-Team, die sich mehr um die Datendarstellung fokussieren.
Mhm.
Und wir haben das Martech-Team, so mehr dieses Technische sind. Ja. Da sind auch dann teilweise Informatiker drin, die einfach wirklich ein tiefes, tiefes Wissen haben, die sich dann auch irgendwelche Release-Notes von Safari durchlesen.
Ja, und somit gute Erkenntnisse bringen.
Absolut.
Ja, ja. Glaubst du, dass es ein Wettbewerbsvorteil ist, so aufgestellt zu sein?
Ja, definitiv. Also das, was ich gerade beschrieben habe, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich jeder weiß. Also jeder weiß, serverseitiger Tag Manager, da kann ich ein paar Blogs durchlesen, da komme ich sehr schnell auf den Trichter. Aber das herauszufinden, wir haben dieses Aufsetzen des serverseitigen Tag Managers, das waren ein paar Monate, aber bis wir wirklich diesen Mehrwert in den Daten gesehen haben, das war sicherlich ein Jahr, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und die Zeit, Michael war vorhin da, der hat erklärt, was uns das bringt. Aber du musst auch die Geduld aufs Manager haben und das Vertrauen. Die Jungs haben schon recht und Mädels, da kommt am Ende was Gutes bei raus. Und wenn wir die Attribution jetzt um, ich will jetzt nicht insgesamt sagen, um 40% optimieren können, aber deutlich mehr Daten zur Verfügung stellen können, dann kann da auch sehr guter Mehrwert dabei rausbringen, bei dem, wenn man da investiert und auch den langen Atem hat.
Ja. Ja, ich glaube, ich ein wichtiger Punkt, den ab einer dieses Pareto-Prinzip, du kannst bis zu einem gewissen Grad optimieren, wenn du dann das Gefühl hast, dass es dein Wettbewerbsvorteil sein kann, muss, dann musst du sozusagen maximal tief in die Optimierung eben auch einsteigen. Ja. Wenn man sich so ein bisschen anschaut, das heißt Tech-Management, serverseitiges Tracking, was sind weitere Themen, die sozusagen euch, wenn man die Kaskade durchgeht, Michael, Steven, dann in der operativen Ebene nochmal mehr beschäftigt haben?
Ja, ich würde gerne nochmal ein bisschen auf das CDP-Thema zurückkommen.
Ja.
Wir haben jetzt einen sehr technologischen Ansatz gewählt, ne? Wir ziehen Daten zusammen, wir haben hohe Datenqualität. Was es unbedingt braucht, ist ein cross-funktionales Team. Auch wenn wir uns Omnichannel nennen und wir haben alle Vertriebskanäle unter einem Strang, unter einem Dach, nämlich bei Michael. Es gibt aber noch mehr Kanäle. Es gibt vor allem diesen großen Service-Kanal.
Ja. Aber also auch, Customer Service?
Genau. Ja. Also Customer Service, du rufst an, du hast eine Frage zu deinem Vertrag. Oder auch bei uns Customer Marketing, also ist auch ein bisschen getrennt. Und ich komme vor allem aus einer Online-Brille, aber es braucht auch die anderen, die da versuchen mitzuspielen und es zu verstehen. Aber auch genauso die Technologie, die muss, also IT, die muss auch an diesem Tisch sitzen. Wir müssen das unbedingt zusammen machen, weil früher war es so, auch die Kanäle, auch wenn wir innerhalb von der OC sind ein bisschen alleine gesteuert. Ne? Ich habe irgendwie ein Personalisierungstool, der Nutzer kommt und ich rechne damit, der kommt wieder online. Und dann zeige ich ihm wieder das Produkt, was er gesehen hat, wieder an. Was wir aber auch machen ist, wenn ich jetzt im Callcenter anrufe und vielleicht nicht sofort in der Telesales-Hotline rauskomme, was wirklich häufig auch passiert, dann sollte dieser Agent auch im besten Fall sogar in Realtime die Information haben, der Kunde war online, hat er sich für ein iPhone interessiert. Und da kann ich aus dem Online-Bereich ja gar nichts machen. Ich brauche das andere Team da mit am Tisch, die sagen, okay, ich kenne meinen Kanal und ich weiß, wie wir die Daten dem Callcenter-Agent in Realtime zur Verfügung stellen. Und naja, welche Daten denn eigentlich? Das gesamte Website-Verhalten? Also der muss auch den Agenten da drüben sehr, sehr gut kennen und wissen, okay, was kann der sehr schnell in einem Gespräch erfassen? Was hilft denn dann auch später? Und jetzt, was wir gerade aufmachen, ist ja einen sehr vertrieblichen Kanal. Ich komme aus dem Vertrieb, ich muss das natürlich ja auch ein bisschen aufmachen. Aber auf unserer Website findet auch Service statt. Oder leider verlassen uns auch manche Leute. Ne? Also sie kündigen, sie suchen dann auf der Website nach dem Stichwort Kündigung und rufen uns dann vielleicht an. Das ist Gold wert für einen Service-Kanal. Also wenn ich da die Informationen rübergehe, der Kunde hat sich gerade über Kündigung bei uns informiert, ist doch super. Der kann da direkt darauf reagieren. Und deswegen so eine CDP, damit man wirklich diesen Mehrwert da rausholt. Da sollte nicht irgendwie nur online oder der Vertrieb am Tisch sitzen. Da müssen alle am Tisch sitzen.
Ja, spannend, weil das gibt's ja so ein bisschen widersprüchlich die Entwicklung, als ich mein Buch geschrieben habe zum Thema Customer Data Platform, war so ein bisschen, dass es eher so ein Marketing-Ding ist, eine CDP zu implementieren. Aber das, was du beschreibst, ist ja der richtige Gedanke. Also früher hat man es, oder man sagt es, glaube ich, immer noch, diese Enterprise-CDP, also dass es über alles hinweg ist. Das ist der horizontale Balken über alle Themen hinweg ist, wo du dich an Daten bedienen kannst, ja, definitiv.
Ja, und dann macht das auch wirklich Spaß. Und wenn ich dann denke, wir reden eigentlich über Journeys. Michael hat es gesagt und ich glaube auch Steven hat es öfters Journeys gesagt. Was bedeutet denn eigentlich eine Journey? Und zwar kann man ja durch diese CDP sehr schön sagen, okay, Nutzer war online. Jetzt kann ich in der Journey gestalten und sage, ich schicke Ihnen eine E-Mail zu dem Thema, ich sag mal, abgebrochener Warenkorb. Kann das Ganze aber auch eben an unseren Shop weitergeben. Wir haben öfters jetzt schon in den vorherigen Podcasts gehört. Wir haben ein Tool, der Agent, der sieht da direkt, der kann den Kunden aufrufen. An diese Mitarbeiter gebe ich auch die Information weiter.
Du meinst die Stores?
Die Stores, ja, genau.
Ja,
die physischen
also nicht
Stores.
Online-Shops, sondern sozusagen für, ja.
Genau. Also der Mitarbeiter in den Stores sieht, der Kunde war online. Genau dasselbe, ich habe es gerade gesagt, wenn der Kunde anruft, der sieht das auch. Und bisher hatten wir immer, ich sag mal so, diesen Online-Marketing-Manager oder ich hatte den Marketing-Manager für einen anderen Kanal. Und jetzt brauche ich auch Personen, die diese ganze Journey orchestrieren, die sich das vorstellen und sagen, wie kann denn das ausschauen? Schicke ich eine E-Mail? Schicke ich vielleicht doch eine SMS, weil die Leute bekommen so viele E-Mails. Wenn ich das von O2 sehe, überlese ich es vielleicht. Vielleicht hilft auch eine SMS. Und da verändert sich auch gerade das Profil und diese Orchestrierung drüber. Ein Customer Journey Manager ist ein neues Profil, das man auf einmal braucht. Und jeder Kanal muss dieser Person am Ende auch vertrauen und sagen, ja, du orchestrierst das für uns und dann kommt das Beste dabei raus.
Und dadurch ist das Thema, was Michael und dann jetzt auch Steven angesprochen hat, also dieses Omnichannel-Gedanken über alles hinweg wird am Ende möglich.
Ja. Absolut.
Also durch die Informationsweitergabe des jeweiligen Kanals.
Genau. Ja. Was dann wirklich nicht zu vernachlässigen ist, online kennen wir das auch. Ich kann jemandem was anzeigen, was er schon mal gesehen hat und es skaliert auch super gut.
Ja.
Ob ich jetzt das abgebrochene iPhone 100 oder 10.000 Leute anzeige, das ist eine Regel oder vielleicht von mir aus auch eine AI-Entscheidung. Und dann tue ich das und das kann ich einstellen. Und was ich jetzt halt habe, ist den Faktor Menschen. Das heißt, ich kann den Agenten, ne, durchaus die Information geben, hey, der Nutzer hat ein iPhone gesehen. Der Kunde, der gerade vor dir steht oder der dich gerade anruft, der hat ein iPhone gesehen. Aber diese Information muss der jetzt nutzen. Und wie macht er das? Das weiß er vielleicht noch gar nicht, weil er sieht das einfach nur im System.
Ja.
Doof wäre es, wenn er anspricht und sagt, ich weiß, was du gestern getan hast,
ja.
Und sagt, du warst doch gestern online, hast das iPhone angeschaut. Ja. Damit verschreckst du doch die Kunden.
Ja.
Das heißt, wie kann ich das in einem Gespräch gut einbauen?
Ja.
Und dann geht es darum, um Tausende von Leuten zu schulen, am Callcenter als auch am POS, also in den physischen Shops.
Ja.
Das ist gar nicht mal so leicht und es skaliert dann auch nicht mehr so schnell.
Ja.
Aber damit erzielst du mehr mit.
Hat einen hohen Impact, oder?
Absolut. Ja. Also das ist auch das Feedback, was wir von unseren Mitarbeitern da im Shop bekommen und sagen, wenn ich die Information habe und das Gespräch beginne, dann habe ich einen ganz anderen Einstiegspunkt. Und das ist aber die große Frage. Die Guten, die können das sofort sagen, okay, ich nehme die Information und mache das irgendwie, mit einem gewissen Charme bringe ich das rüber und am Ende erziele ich da auch einen Mehrwert. Aber trotzdem muss man da die Mitarbeiter an der Hand nehmen, schulen und ihnen auch sagen, hey, da poppt jetzt was auf und das kannst du super nutzen, ne, für dich und Effizienzen damit gewinnen. Michael hat es gesagt, es ist die Konkurrenz viel höher, wir brauchen für jeden Kanal mehr Effizienz und das erreichen wir damit.
Philipp, jetzt haben wir die ganze Zeit drüber gesprochen und die ganze Sache, die du jetzt gerade berichtet hast, ist ja schon innerhalb den 5 Jahren passiert. Also es ist ja nicht, die CDP war kein schnelles Projekt, sondern das dauert seine Zeit, um diese ganzen Daten aus den jeweiligen Abteilungen miteinander zu verbinden, sie zentral zur Verfügung zu stellen, sie da reinzulegen, dann auch die Transformation zu beschreiben, dass es weggeht von diesem Thema, dass alle im Silo auch denken, wie es Michael beschrieben hat, sondern es einen zentralen CDP-Topf gibt, wo sich jeder dran bedienen kann, aber er dann auch Daten reingibt und dafür mehr wieder rausgibt. Das ist schon eine längere Journey.
Da hast du recht. Also 5 Jahre bin ich bei Telefonica. Ja. Zu der Zeit haben wir etwa angefangen, auch über CDPs zu reden oder was wir da brauchen, um diesen Omnichannel-Gedanken auch wirklich in die Umsetzung zu bringen.
Ja.
Und man muss auch zugeben, wir sind da auch noch mittendrin. Wir haben wirklich viel erreicht mit der Datenzusammenführung, mit der Datenerfassung, mit Permissions etc. Aber diese Journeys aufzubauen und zu orchestrieren, da sind wir auch gerade erst dabei, auch selbst viel zu verstehen. Was ist denn eigentlich eine gute Journey? Auf was reagieren denn eigentlich Kunden? Schicke ich eine E-Mail raus? Schicke ich eine SMS raus für den Kunden? Spreche ich ihn auch vielleicht direkt nochmal an? Wie reagiert er, wenn der Callcenter-Mitarbeiter vielleicht sogar schon weiß, ich könnte mich für ein iPhone interessieren? Und das eine ist wirklich das Technische und das andere ist, ich nehme mal jetzt dieses große Wort im Mund, ist eine Business-Transformation. Nämlich, dass das wirklich zusammenwächst, aber auch wirklich Verständnis für die anderen Kanäle entsteht und auch zu verstehen, wie reagiert denn der Kunde eigentlich drauf, wenn wir so viel Informationen haben und personalisiert wirklich Mikropersonalisierung machen, ist das auch wirklich so im Sinne des Kunden oder nicht? Und ehrlicherweise, das wird uns bestimmt noch einige Jahre begleiten.
Ja. Glaubst du, dass das das große Projekt ist, was ihr haben werdet, wenn du diese Transformation und Journey dir anschaust oder was Steven jetzt beschrieben hat mit den ganzen Performance-Themen, aber auch Performance-Management-Themen, aber auch dieses Thema jetzt hinzugehen zu automatisierten Lösungen, weil bei den automatisierten Lösungen wirst du mit dem klassischen Tech-Management nicht mehr weiterkommen.
Das wird mir ja fast arbeitslos machen. Ja, selbstverständlich ist Automatisierung eine sehr wichtige Sache.
Ja.
Das fängt auch im Kleinen an. Was wir uns gerade sehr viel auch mit beschäftigen, ist Testautomatisierung. Also ist der Data Layer da? Ist er so, wie er ausschauen soll? Es ist natürlich notwendig, effizienter zu werden. Aber auch wenn wir in die Richtung Journeys oder Richtung Personalisierung denken, ist letzten Endes das, was wir über AI immer wieder hören, ist ein Ding der Automatisierung. Also wenn jetzt sag mal doof gesagt, ich mag das Wort zwar nicht so gern, wenn eine Maschine entscheidet, was soll der Kunde, was soll der Nutzer am Ende sehen? Ist es eine Vertragsverlängerung? Ja. Ist es eine Second SIM? Dann ist so eine automatisierte Entscheidung deutlich besser als eine regelbasierte Entscheidung, weil man hat so viel Daten, man hat so viele Möglichkeiten, ne? Wir haben so viele Produkte, dass es ein Mensch oder Menschen gar nicht mehr sehen können.
Spannender Case. Das heißt, es entwickelt sich vor allem bei euch auch nicht nur zwangsweise zu Spezialistentum, sondern die Rollen werden sich auch massiv verändern, weil vielleicht die Kanäle, die ihr gerade bedient, finde ich sehr provokant, sich doch schon noch massiv verändern können.
Natürlich verändern sie dir. Mein Job war es vor 3 Jahren noch Digital Analytics. Heute mache ich Marketing Technologies. Wie lange gibt es denn diese Berufsbezeichnung Marketing Technologies? Eigentlich auch gar nicht so lange. Das verändert sich total, das Jobprofil verändert sich total. Aber das ist ja auch irgendwie das, warum wir in dem Bereich arbeiten, oder? Das ist eigentlich das Schöne, so dieses 20 Jahre in einem Job zu bleiben. Ich könnte es mir nicht vorstellen. Ja. Das ist das, was es eigentlich ausmacht am Ende des Tages. Und wenn auch der Kanal sich verändert, ja, Steven hat es gesagt, irgendwie, man hat Bots, klar, die Leute nutzen mittlerweile ChatGPT, um sich vielleicht auch zu informieren, welchen Tarif möchte ich denn eigentlich haben? Was ist denn da spannend? Da muss man sich der Gegebenheit anpassen. Ne? Das ist manchmal anstrengend. Man fängt vielleicht sogar von vorne an. Aber jedes Mal, und das ist das Schöne dran, entstehen Wettbewerbsvorteile. Der Erste, der das gut kann, der ist auch vielleicht der Erfolgreichste im Markt für eine gewisse Zeit. Und das ist das Coole. Also man kann sich vielleicht jetzt einem Unternehmen anschließen, das vielleicht nicht Market Leader ist, aber kann in 3 Jahren, also andere Industrien, du hast die auch immer wieder da ist es so, ja, in 3 Jahren ist das vielleicht sogar der Market Leader. Und das ist cool.
Jetzt kommen wir ja auf eine Ebene, wo du eher nochmal im Maschinenraum sprichst wie die anderen zwei. was hat nicht gut funktioniert?
Tatsächlich eine Menge. ich möchte ein Beispiel rausgreifen, weil ich es auch schon erwähnt hatte, diese Customer-Match-Thematik. Also ein Identifier an irgendwelche Display-Netzwerke zu schicken.
Ja.
Wir haben eine große Permission-Base.
Ja.
Wir haben viele Möglichkeiten, aber am Ende des Tages ist es nicht so effizient. Also Customer Match ist bei uns gar nicht so stark im Einsatz, wie wir uns das damals erhofft haben. Wir haben viel Arbeit investiert, also gerade Richtung Permission das aufzubauen. Und dann geht man damit live. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie groß die Freude war, damit live zu gehen. Und dann sind die Werte nicht so, wie man sich das erwünscht. Also die CPA, also Cost per Activation, Cost per Order dann irgendwie, der war nicht so niedrig. Ganz im Gegenteil, da hat die Gießkanne, auch wenn es wirklich traurig klingt, die war am Ende des Tages noch günstiger. Und gerade für jemanden, der sagt, hey, wir haben jetzt so viel Daten, wir haben so viele Möglichkeiten, ne? Und dann funktioniert das nicht so gut. Das schmerzt.
Ja, ja.
Ich gebe es auch nicht so ganz auf, ne? Weil die Permission, die wird größer, also die Permission Base wird größer. Und irgendwann skaliert es dann nochmal ein bisschen besser. Dann können wir auch wieder zu günstigeren Konditionen einkaufen, weil wenn ich 300.000-400.000 Nutzer irgendwie wieder ansprechen, sondern sind es dann vielleicht 1 Million oder 2 Millionen, die wir wieder ansprechen.
Und du dann Skaleneffekte darüber hast.
Genau. Aber da muss man entweder geduldiger sein oder es funktioniert doch nicht so gut, wie uns da vielleicht der ein oder andere Netzwerkbetreiber weismachen möchte.
Ja,
das war eine Thematik. Auch letzten Endes der serverseitige Tag Manager, auch den habe ich erwähnt. So das erste Mal, du schaust auf die Daten, kommt Returning Visitor wieder und du denkst dir, hat sich ja fast nichts verändert. Das gibt's doch gar nicht.
Ja. Das ist ein Trial and Error, glaube ich, in vielen Sachen, ja.
Absolut.
Also du hast vorhin beschrieben, du kannst mit ersten Themen der Vorreiter sein, aber bei den ersten Themen hast du halt nicht die maximalen Lösungskonzepte, die du einfach 1:1 befolgen kannst. Also der Austausch mit den Fehlern, die anderen gemacht haben, fällt einem dann eher noch schwer.
Leider ist es manchmal so. Und gerade viel Schein ist halt dabei. Man hört viele, oh, wir nutzen Customer Match und so weiter. Super tolle Sache, weil es eine neue Technik ist. Aber funktioniert's denn wirklich? Und Ich habe nicht so viele Unternehmen kennengelernt, die gesagt haben, das ist der heilige Gral, der uns mal versprochen wurde. So, das ist das Ende der Third-Party-Cookies und das können wir nutzen. Ne?
Ja.
Warum hört man das gar nicht so häufig? Vielleicht haben wir es falsch gemacht, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es da ganz viele Dinge gibt, die andere besser verkaufen und sagen, das ist eine super Sache.
Jetzt haben wir vorhin, Philipp, darüber gesprochen, dass wenn viele Bots kommen, dass du nicht mehr die Möglichkeit hast, das zu tracken. Du hast vorhin davon gesprochen, dass du schon die Möglichkeiten hast, über eine CDP Daten zurück in den POS zu gehen. Auch vice versa? Also wie muss ich mir das vorstellen, wenn man jetzt als Kunde in den O2-Shop kommt?
Steven hat es in dem Podcast bei dir gesagt. Wir sind im Callcenter, transkribieren die gesprochenen Aufnahmen in zum Text und können das wieder verwenden. Und am POS, also in den physischen Shops, da funktioniert das nicht. Ich kann ja schwer eine Tonbandaufnahme irgendwie daneben legen oder sowas. Aber was wir haben ist, wir haben eben dieses Tool, was auch schon mehrfach erwähnt wurde. Du gehst in den Shop, der Mitarbeiter steht da, hat ein Tablet in der Hand und da ist eine Benutzeroberfläche. Der ruft dein Profil auf. Und dahinter ist letzten Endes nichts anderes als eine Webseite. Und was wir dann gesagt haben, hey, wenn es eine Webseite ist, dann können wir doch eigentlich auch unseren MarTech-Toolstack nutzen, um diese Informationen für uns abzugreifen.
Verstanden, ja.
Wir können also den Tag-Manager da drauf bringen. Wir haben Data Layer. So, Schritt 1, was wir ziemlich cool machen können, ist, wir können quasi eine Funnel des Verkaufsgesprächs bilden. Also, am Anfang steht irgendwie so ein Hallo, ne? Dann wird der Kunde eingeloggt. Dann gibt's bei uns nennt sich das Bedarfsanalyse, dann kommen so ein paar Fragen. Also, was möchtest du eigentlich hier? Ist es irgendwie Internet oder willst du einen Vertrag, nochmal einen Handyvertrag haben? So geht das Ganze los. Dann gibt's auch eine Art Warenkorb und letzten Endes, wenn es ein Prospect ist, auch die Eingabe von persönlichen Daten und so weiter. Das heißt, wir sehen eigentlich oder können damit eigentlich diese ganze Oberfläche abbilden wie so ein Website-Funnel und Effizienzen messen, die wir bisher nicht messen konnten. Also hat ein Shop irgendwelche Probleme, zu einem gewissen Step zu kommen oder haben so vielleicht sogar alle Mitarbeiter irgendwie ein Problem? Ne? Das ist ein technisches Tool bisher. Aber auch die Mitarbeiter sind irgendwie Nutzer. Und für die muss das auch irgendwie benutzerfreundlich sein, weil der Kunde steht daneben. Und das ist dann super wichtig, dass das auch optisch ansprechend ist und dass man da auch durchkommt. Das ist so der erste Schritt. Aber wir reden auch viel über CDP. Wenn ich da mal den Tag Manager habe, Data Layer etc., dann kann ich da natürlich auch meinen Identifier auf die Seite bringen, also in dieses Tool bringen. Und dann kann ich... Okay. Diese Informationen, also.
Weißt du, was sagen wieder? Ja,
absolut.
Cool, ja.
Und da natürlich eine coole Sache. Ich kann dann also in das Tool bringen, Kunde hat sich informiert vielleicht über ein iPhone oder über einen DSL-Vertrag und kann dann auch darauf eine E-Mail schicken oder auf der Website wiederum reagieren. Also der Weg ist nicht nur online-offline, sondern offline-online irgendwie möglich. Und
eine ideale Customer Journey beziehungsweise ja dieses Omnichannel gut abzubilden. Ja.
So ist es.
Ja.
Und ich glaube, da sind wir recht innovativ mit der Lösung. Man kennt das, ne? Du kommst auch irgendwie so eher aus dem Online-Bereich und sag mal, vor 10 Jahren hat man immer erzählen müssen, warum erhebt ihr eigentlich die Daten?
Ja.
Und tatsächlich stehe ich jetzt an einer ähnlichen Stelle, nämlich irgendwie im Retail zu erzählen, das ist eine super, super tolle Sache für uns, dieses Google Analytics oder auch egal, wie man es am Ende darstellt, die Daten, ne? Das hilft uns zu optimieren und Effizienzen zu heben. Und das ist etwas, was man da vielleicht in dem Bereich noch gar nicht kennt oder nicht erwartet, aber eine spannende Sache ist und die wir jetzt so vor gut 2 Jahren auch erst angefangen haben, dass da auch die Daten in die Art und Weise zu erheben. Und da kann ich sagen, das macht richtig Spaß, weil es, glaube ich, nicht viele Firmen gibt, die da so weit sind oder die es überhaupt so denken.
Ja, sehr cool. Philipp, ich habe das Gefühl, wir können noch ewig sprechen, aber aufgrund der Zeit sind wir, glaube ich, schon haben einen guten holistischen Blick nochmal zu den Themen bekommen und ich fand es nochmal total spannend, jetzt sozusagen die Folgen Michael, Steven und jetzt auch dich sozusagen nochmal zu sehen und die unterschiedlichen Blickwinkel, die unterschiedlichen To-Dos, die daraus entstehen und es ist dann auch total auch nochmal spannend. Bevor der liebe Philipp die zwei Fragen am Ende nochmal beantwortet. Geht auf den Podcast, abonniert den Podcast, Apple Podcast, Spotify und vor allem bewertet ihn sehr gerne oder gebt mir konstruktive Feedback. Das würde mich natürlich auch freuen. Philipp, was machst du privat noch mit Daten? Hast du auch einen Tech-Manager zu Hause laufen? und welchen Filmtitel würdest du deinem Data-Game geben?
Tech-Manager habe ich tatsächlich nicht zu Hause. Ja. Ich habe es gar nicht gesagt, ich habe mal ursprünglich Energiewirtschaft studiert und was wahrscheinlich auch viele zu Hause machen ist, ich habe sehr viel Smart Home und was ich auch gemacht habe ist, überall meine Devices, letzten Endes habe ich eine App für und da sehe ich, was die Energieverbrauch haben. Ich habe eine PV-Anlage, ist ein bisschen nerdy, hilft auch nicht viel unbedingt, um Energie zu sparen, weil wenn man ein Kind hat und die Waschmaschine laufen muss, dann muss sie halt laufen. Aber das ist etwas, was mir zumindest Spaß macht. Ich glaube, ich habe einen ganz guten Bezug zur Energie und da habe ich viel zu viele Apps für und die Daten, die schaue ich mir sehr gerne an. Und wenn es um Filmtitel geht, ich habe unglaublich lange darüber nachdenken müssen, ne? Ich habe mich jetzt für Inception, also den Film mit Mario Leonardo DiCaprio entschieden. Also da sind ja die Träume durch verschiedene Ebenen. Und ich will nicht sagen, dass wir träumen, sondern es geht eigentlich viel mehr darum, dass wir auch verschiedene Ebenen haben. Ne? Irgendwie Daten zusammenführen, Daten aktivieren, Datenschutz. Und das sind so die Ebenen, durch die wir uns irgendwie versuchen zu kämpfen, wie das Leo im Film machen muss.
Ja. Vielen, vielen Dank für die spannende Folge.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte.